Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. An diesem Osterwochenende werden wieder tausende Menschen in vielen Ländern an den Ostermärschen teilnehmen und dabei gegen den Krieg und für den Frieden demonstrieren. Aber hat die Losung Frieden schaffen ohne Waffen nicht ausgedient angesichts des Ukraine-Kriegs? Ist bei diesem Krieg ein Frieden wirklich noch auf dem Verhandlungsweg zu erreichen? Darüber reden wir heute mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 und mit unseren Gästen. Der SPD-Politikerin und Pazifistin Dr. Ute Fink-Krämer, die sagt, man muss die Verhandlungen vom Frieden her denken und nicht vom Krieg. Herzlich willkommen, Frau Fink-Krämer.
Ja, danke schön.
Und zu Gast ist auch Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte an der Universität Potsdam, der es auf die Formel bringt, es ist die Stunde der Waffen, nicht der Diplomatie. Schönen guten Morgen, Herr Neitzel.
Guten Morgen.
Frau Fink-Krämer, während wir hier friedlich beieinander sitzen und zwei Stunden mit unseren Hörerinnen und Hörern diskutieren können, gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter. Es sind Menschen auf der Flucht, es gibt auf beiden Seiten Tote. Ist der Pazifismus am Ende?
Nein, der Pazifismus ist über 2000 Jahre alt und ist ganz sicher nicht am Ende. Und übrigens gibt es auch Pazifisten sowohl in Russland als auch in der Ukraine.
Über die werden wir sprechen, ja. Wie die versuchen, ihren Pazifismus doch noch leben zu können, trotz allem. Sehen Sie, Herr Neitzel, noch Spielraum für Verhandlungen, wenn Sie sagen, es ist die Stunde der Waffen und nicht der Diplomatie?
Ja, ich würde auch sagen, es ist leider die Stunde der Waffen und das ist sagen eine Realitätsbeschreibung. Haben wir noch Spielraum für Verhandlungen? Momentan glaube ich nicht. Ich glaube, dass dieser Krieg ein militärisches Ergebnis zeitigen wird, wann auch immer, und dann wird sicherlich verhandelt werden. Also nach allen Kriegen kam dann auch die Diplomatie, so oder so. Aber momentan, heute an diesem Osterwochenende, glaube ich, ist das Wunschdenken zu glauben, dass man jetzt, heute oder in diesen Tagen, diesen Konflikt mit Verhandlungen wird lösen können.
Nehmen Sie an den Ostermärschen teil, Herr Neitzel?
Ich nicht, nein. Ich bin Kind einer hessischen Gesamtschule und war als einziger auf dieser Gesamtschule, glaube ich, für den NATO-Doppelbeschluss. Und ich akzeptiere das sehr. Also ich bin absolut gegen eine Einheitlichkeit der Meinung. Wir sind eine liberale Demokratie. Wir brauchen verschiedene Überzeugungen. Und ich respektiere sehr auch diese Meinung, die eine pazifistische Haltung haben, aber ich habe eine andere.
Diese Meinung sitzt neben Ihnen. Wie ist es bei Ihnen, Frau Fink-Krämer? Gehen Sie mit beim Ostermarkt?
Es wird schwierig, weil der ja praktisch zeitgleich zu dieser Sendung ist. Aber ich war auf der großen Friedensdemonstration am 27. Februar im Tiergarten.
Wie ist das bei Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern? Sind Sie bei denen, die jetzt an Ostern für den Frieden auf die Straße gehen? Glauben Sie daran, in der Ukraine ohne Waffen Frieden schaffen zu können? Oder ist das Ihrer Ansicht nach realitätsfremd? Herr Neitzel, auf die Frage von Waffenlieferungen aus Deutschland an die Ukraine geht diese Erklärung der Ostermarschierer nicht ein. Aber seit Wochen bittet ja die Ukraine die Bundesrepublik um Waffen. Nun hat Kanzler Scholz gestern 2 Milliarden Euro Militärhilfe bewilligt. Der Großteil davon soll der Ukraine zugutekommen. Aber das Ganze wirkt ja weiterhin zögerlich. Was bedeutet diese zögerliche Haltung?
Ja, die Fortsetzung der deutschen Sicherheitspolitik der letzten 30 Jahre, kann man sagen. Wir haben ja seit 1990 so ein bisschen in dem Irrglauben gelebt, dass der Krieg irgendwie überwunden ist. Und die Deutschen haben es sich in diesem Glauben meines Erachtens bequem gemacht und haben sich sicherheitspolitisch immer ganz hinten angestellt. Sie haben reagiert auf massiven Druck ihrer Alliierten. Und jetzt, das ist dasselbe wie in der Ukraine-Krise jetzt auch, nach 3 Tagen die Regierungserklärung, die ich gut fand. Aber auch, ja, noch sind wir in der Zeitenwende nicht angekommen, wenn es denn einer werden soll. Denn man reagiert auf massiven Druck. Ich war jetzt gerade in Warschau, in London. Man ist dort wahnsinnig verärgert über die Deutschen. Und es ist nicht so ganz zu erkennen, ob Deutschland, welche Rolle Deutschland eigentlich spielen will. Und man hat den Eindruck, dass man nur reagiert, wenn man im Internationalen unter massiven Druck kommt. Und dass es eben nicht am 27. Februar wirklich einen Wechsel gab. Und das liegt sicherlich auch, das können andere hier im Studio besser beurteilen als ich, auch an den Debatten innerhalb der Koalition, innerhalb der SPD-Fraktion. Aber ich würde mir wünschen, so oder so Klarheit. Man kann ja auch sagen, man liefert keine Waffen. Die Australier machen das in weniger Form. Aber wenn man sagt, wir sind der Meinung, dass Waffenlieferungen in diesem Krieg das richtige Mittel sind, dann sollte man nicht ständig erst dann reagieren, wenn die Ukrainer, der ukrainische Botschafter oder die alliierten Partner einem die Karten legen. Und das wirkt so ein bisschen so. Wobei, es ist natürlich better than nothing. Also Scholz bewegt sich ja und es sind immerhin erhebliche Mittel, die hier bewilligt wurden.
Aber er hat sich lange nicht bewegt. Das ist das Problem, was viele mit ihm haben.
Genau. Und es ist so ein bisschen... Also ich habe auch schon vor dem 24. Februar gesagt, Deutschland sollte sich entscheiden, was wollen wir wollen? Was wollen wir auch mit Streitkräften machen? Wir sind eine liberale Demokratie, wir können auch die Bundeswehr auflösen. Wenn man das aber nicht macht, und das war politische Meinung, dann sollte man sozusagen eine klare Haltung haben und dieses Hin- und Herschlendern und dieses immer sich einordnen ganz hinten in der Schlange, das halte ich für ein Land wie Deutschland für nicht positiv und wir isolieren uns massiv in Europa. Also die Frage ist, was ist die Erkenntnis, was wollen wir mit Waffen erreichen? Wenn wir die Erkenntnis haben, ja, es geht darum, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert und wir sind der Meinung, wir können Waffen liefern, dann sollten wir es auch richtig tun und das ist nicht die Zeit des Zauderns.
Sie sind der Meinung, Frau Finkrämer, wir können eben nichts mit Waffen ausrichten, wir müssen miteinander reden, aber miteinander zu reden setzt voraus, dass es eine Waffenruhe gibt. Wie kann die erreicht werden?
Also eine Waffenruhe kann nur durch Verhandlungen erreicht werden und Verhandlungen werden nicht einfacher, wenn die eine Kriegspartei, in dem Fall die angegriffene Partei, das Gefühl hat, sie kann durch die zahlreichen Waffenlieferungen und möglicherweise auch andere Formen der Unterstützung militärisch etwas bewirken. Insofern sind Waffenlieferungen kein Mittel, mit dem Verhandlungen erreicht werden können. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und ich war eigentlich ganz dankbar, dass Deutschland nicht von Anfang an laut geschrien hat, jawohl, wir liefern Waffen. Denn wir haben es an anderen Stellen ja gemerkt, dass Waffenlieferungen Kriege nicht verkürzen, sondern verlängern. Insofern ist das auch eine Erfahrung, die Deutschland gemacht hat und die andere Länder oft ignorieren.
Aber die Erfahrung war auch, Deutschland hat lange versucht zu verhandeln, immer wieder, bis dann selbst Annalena Baerbock irgendwann gesagt hat, Putin hat uns so belogen, es nützt überhaupt nichts mehr mit ihm zu verhandeln, weil wir ihm gar nicht glauben können.
Das ist richtig. Putin hat gelogen, was bei einem ehemaligen Geheimdienstler leider häufig der Fall ist. Trotzdem gab es ja aus dem westlichen Lager sehr unterschiedliche Signale. Die einen haben längst Waffen an die Ukraine geliefert, als Deutschland noch versucht hat zu verhandeln und übrigens auch Österreich noch versucht hat zu verhandeln und Finnland und Schweden noch versucht haben, Verhandlungsspielräume auszuloten. Und das ist natürlich, wenn Putin insgesamt die NATO als seinen Gegner ansieht, der eben die Ukraine mit unterstützt, dann wird ja in Moskau nicht nur das bewertet, was Deutschland macht oder das, was Österreich macht oder das, was Polen macht, sondern es wird insgesamt das bewertet, was die NATO macht. Und da kamen sehr, sehr, sehr unterschiedliche Signale und auch und gerade wahrscheinlich teilweise aus innenpolitischen Gründen heraus auch aus den USA.
Aber Putin hat so oft gelogen, er hat ja weiter gelogen. Also beginnt damit, dass er behauptet hat, nur ein Manöver abzuhalten und die Ukraine gar nicht anzugreifen. Wo sehen Sie heute und jetzt Belege dafür, dass man ihm trotz allem glauben und vertrauen kann und dass man trotz allem mit ihm sprechen kann?
Sagen wir so, es ist alles völlig anders gekommen, als er erwartet hat. Wir kennen ja diese Screenshots von der kurzen Meldung auf, ich weiß nicht, TASS oder RIA Novosti, 48 Stunden nach Kriegsbeginn, wo der Sieg gefeiert wurde. Wo offensichtlich jemand das voreingestellt hatte, der davon ausging, dass der Krieg 48 Stunden dauert und mit einem Sieg Russlands endet. So, und es ist ganz, ganz anders gekommen. Wir können davon ausgehen, dass inzwischen mindestens 10.000, vielleicht auch 20.000 russische Soldaten in diesem Krieg gestorben sind. Entsprechend mehr verletzt. Es sind russische Soldaten in Kriegsgefangenschaft gekommen und gleichzeitig stellt sich Putin hin und erzählt seinem eigenen Volk, das ist eine Spezialoperation, wo alles nach Plan läuft. Genau. Und wenn ich jetzt Russin wäre und das hören würde und gleichzeitig irgendwo im Bekanntenkreis, was inzwischen hochwahrscheinlich ist, eine Familie hätte, wo ein Sohn gefallen oder schwer verletzt ist in diesem Krieg, dann würde ich mich doch fragen, was läuft da nach Plan? Und dann würden meine Zweifel wachsen. Und
diese Chance. Aber würden Sie, wenn Sie Russin wären, auch so weit gehen, dass Sie sich dem entgegenstellen?
Also ich bin 65 und sehr grauhaarig. Ich hätte wahrscheinlich mit die beste Chance, ohne Risiko, mich dem entgegenzustellen, zumindest indem ich mich auf einen Marktplatz stelle und ein weißes Blatt Papier hochhalte. Aber was eine Russin, mit der ich neulich in einer Videokonferenz war, die nach wie vor in Russland lebt, macht und was ich wahrscheinlich auch machen würde, die berät Kriegsdienstverweigerer. Dadurch, dass das kein Krieg ist, sondern eine militärische Spezialoperation, gelten alle Rechte, den Kriegsdienst zu verweigern oder auch seinen Vertrag mit dem Militär zu kündigen, weiter. Und das war für mich ein sehr, sehr interessantes Gespräch, denn die hat genau den Spielraum, der auch völlig legal ist, ausgenutzt. Und da ich Russisch lesen kann, habe ich mir dann auch die Seite auf Kontakt hier angeguckt, wo die für ihre Dienstleistung Beratung von Kriegsdienstverweigerern, Beratung von Reservisten, die nicht einberufen werden wollen, anbieten. Das ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Russland nach wie vor zugänglich. Und das sind die Räume, die eben russische Pazifistinnen haben. Und in der Gruppe wäre ich dann wahrscheinlich auch.
Herr Neitzel, ich sehe Zweifel in Ihrem Gesicht.
Ja, also Zweifel habe ich schon mal daran, wenn man sagt, Waffenlieferungen sind kein Mittel zur Verhandlung. Da würde ich argumentieren, die Frage ist doch, ob es die Ukraine in einigen Wochen noch gibt. Die Russen sind leider noch nicht am Ende ihrer militärischen Möglichkeiten. Und ohne Waffenlieferungen würde es die Ukraine in dieser Form gar nicht mehr geben. Da kann man natürlich sagen, ja, wir haben dann zwar weniger Tote, aber viel Glück unter Putins Herrschaft. Wir müssen ja unter Putins Herrschaft nicht leben. Uns geht es ja gut hier. Wir können für den Frieden beten und für den Seelenheil dieser Leute. Also ich glaube, dass aus meiner Sicht Waffenlieferungen, ich glaube nicht, dass die Ukraine je in der Lage sein wird, die russischen Streitkräfte von ihrem Territorium, also der Krim sowieso nicht, aber auch wahrscheinlich nicht aus Donetsk und Luhansk zu vertreiben. Aber die Frage wird eben sein, in den nächsten Wochen wird es Putin schaffen, der ukrainischen Armee das Rückgrat zu brechen und doch eben mit Waffen diesem Land seinen Willen aufzuzwingen. Und darum meines Erachtens geht es. Und ich glaube, dass die Frage ist, wenn die Ukraine diesen Krieg nicht verliert, hat sie ihn gewonnen. Und man wird aus meiner Sicht irgendwann verhandeln müssen. Und ich kann mir zurzeit keine andere Lösung vorstellen, als dass die Ukraine akzeptiert, dass die Krim russisch ist, aber wahrscheinlich auch akzeptieren mussten, dass die beiden Volksrepubliken russisch sind. Und sie haben wahrscheinlich einen Riesenerfolg, wenn es keine Volksrepublik südlich des Dnieper, also von Cherson mit der Landbrücke geben wird und sie irgendwie noch Kontakt zum Schwarzen Meer haben. Und das meines Erachtens wird man nur erreichen, wenn die Frontlinien halten. Und wir alle blicken natürlich nicht wirklich in die militärische Lage rein, das müssen wir auch sagen. Aber von daher, glaube ich, geht es genau darum. Und das wird meines Erachtens keine Verhandlungen geben, bis Putin wirklich erschöpft ist. Und die 20.000 Toten oder 10.000, wie viele es sind, wir wissen es ja nicht, wir haben es gehört, glaube ich, sind für Putin relativ wenig Verluste. Ich glaube, es ist ein anderer Referenzrahmen als bei uns. Und auch die Proteste, die wir sehen, die sind mutig und die sind richtig und die sind gut. Aber wenn wir den Umfragen glauben, ist die weit überwiegende Mehrheit der Russen für diesen Krieg. Und es ist eben nicht Putins Krieg, sondern es ist eben auch ein Krieg der meisten Russinnen und Russen.
Karin Schwalm aus Marburg hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Frau Schwalm.
Einen schönen guten Morgen und friedliche Grüße in die Runde. Also ich bin im Grunde entsetzt über diese Waffenlieferungen und das, was alles hier ständig angebracht wird, um immer noch schwerere Waffen zu liefern. Vor kurzem hat dieser Ex-Brigadegeneral Fahrt gesagt, die Lieferung schwerer Waffen ebnen den Krieg, den Weg in den Dritten Weltkrieg. Dass da niemand vor Entsetzen zögert, dass wir nicht ständig weiter Waffen liefern können, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Was wollen wir eigentlich? Ein militärischer Sieg der Ukraine ist, glaube ich, illusorisch. Und stellen Sie sich mal vor, es würde ihn geben. Was wird denn jemand tun, der über Atomwaffen verfügt, falls die Ukraine militärisch siegt? Und bis dahin würden noch so viele Menschen sterben, wenn wir weiterhin Waffen liefern, Eskalation auf Eskalation setzen. Wir müssen vom Frieden her denken und Frieden vorbereiten heißt, dass wir keine Waffen liefern. Ich sehe im Moment überhaupt nicht, welches Verhandlungspaket des Westens eigentlich auf dem Tisch liegt. Herr Selenskyj hat vor einiger Zeit vorgeschlagen, dass er einverstanden ist mit der Neutralität der Ukraine. Das kann ich nur begrüßen. Warum ist da nicht intensiver von Seiten des Westens eingegangen worden? Ich glaube, der Selenskyj muss auch dabei unterstützt werden, dass das durchgesetzt wird. Vielleicht zweifelt Putin daran, dass das durchsetzbar ist in der Ukraine, nur wenn das Herr Selenskyj vorschlägt.
Frau Schwalm, also, ich würde gerne hier einhaken und Herrn Neitzel die Möglichkeit geben, auf den ersten Teil Ihrer Frage schon mal oder Ihres Statements zu antworten, weil er mit dem Kopf geschüttelt hat. Das ist immer ein gutes Zeichen. danke für Ihren Beitrag erstmal, Herr Neitzel.
Ja, gutes Zeichen für die Diskussion. Wir ringen ja hier gemeinsam um das richtige Argument. Also zunächst ist die Frage, schwere Waffen, das war ja das Argument von Frau Schwalm, ebnen den Weg in den Dritten Weltkrieg. Und kenne ich Erich Fahrt auch gut. Also wir alle können natürlich Putin nicht in den Kopf schauen und wissen nicht, was er tut. Und sicherlich ist es richtig zu sagen, dass wir ein Ende der Gewissheiten haben seit dem 24. Februar und natürlich das nicht wissen. Aber wir sehen doch, dass die Slowakei S-300 Flugabwehrraketen geliefert hat. Die Slowakei hat auch und andere Staaten haben auch Panzer geliefert. Und es ist kein dritter Weltkrieg begonnen. Und ich glaube, wenn ich zumindest rede mit den entsprechenden Militärs und den Nachrichtendiensten und den Analysten, die über diese Dinge mehr wissen als ich, dann würde ich diese Angst vor einem dritten Weltkrieg halte ich. Also wir sollten Putin nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber es glaubt doch kein Mensch daran, wenn Deutschland, ich weiß nicht, alte Panzer und Geschütze liefert, dass Putin dann eine Atomwaffe über Berlin zündet.
Also, naja, aber es hat auch kein Mensch daran geglaubt, dass Putin überhaupt angreift.
Das ist richtig, aber dann die Slowakei hat das ja gemacht und meines Wissens ist noch keine Atomwaffe über der Slowakei gezündet worden. Also womit bestimmte Analysten rechnen, dass Putin versuchen wird, mit Atomwaffen die Ukraine oder auch gar nicht jetzt eine Atomwaffe über Kiew zündet, sondern dass er eine taktische Atomwaffe Mini-Nukes zündet, um vielleicht die Ukraine Selenskyj politisch zum Einlenken zu bringen. Also die Idee, dass wir, wenn wir jetzt Waffen liefern, wir haben ja schon massiv die Ukraine, also der Westen, wenn ich sage, aufgerüstet, ohne dass es einen Atomkrieg gegeben hat. Also ich halte die Gefahr für, was wir jetzt diskutieren, also es geht ja vor allen Dingen um altes sowjetisches Gerät, das die Ukraine bedienen kann, wenn ich das richtig sehe. Und dass, wenn Deutschland sich an solchen Lieferungen beteiligt, dass wir dann einen dritten Weltkrieg haben, das halte ich für illusionär.
Nun hat Frau Schwalm gesagt, sie sieht gar kein Verhandlungspaket von Seiten des Westens, was da gerade auf dem Tisch liegt.
Naja, also ich glaube nicht, dass Putin, also ich halte es für völlig abstrus zu glauben, dass Putin jetzt zu diesem Zeitpunkt verhandeln will. Also meine Interpretation ist, dass Putin immer jetzt auf Waffen gesetzt hat in diesem Krieg und dass es eben nicht nur um die Neutralität der Ukraine geht. Es geht ihnen um diese Demilitarisierung, Denazifizierung, wobei Denazifizierung in meiner Interpretation letztlich wenig was mit Nazis zu tun hat, sondern ein Begriff ist für Feinde Russlands. Und das ist nicht erreicht, wenn die Ukraine nur sagt, okay, verstanden, wir gehen nicht in die NATO. Die Ukraine will mehr denn je Richtung Westen. Die Ukraine wird nie akzeptieren, eine Demilitarisierung. Wie soll man das machen nach dieser Erfahrung? Und von daher ist jetzt gar nicht zu erkennen, was erreicht werden könnte, was für Putin wirklich ausreicht. Und zumal wir ihm auch nicht trauen können. Also von daher glaube ich wirklich, das ist, wir können das ja nun fordern, wie wir wollen. Deutschland spielt ohnehin keine Rolle in diesem Krieg. Es ist eine Verhandlung zwischen Kiew und Moskau. Ja, vielleicht die USA noch eine Rolle spielen und Großbritannien, aber sicherlich nicht Deutschland. Und ich glaube, dass wir vor einem Kompromiss noch wirklich weit entfernt sind. Und wenn wir keine Waffen liefern, ja, dann wird die Ukraine vielleicht diesen Krieg verlieren.
Frau Schwalm, ich würde gerne auf den Anfang Ihres Statements nochmal zurückkommen. Da haben Sie gesagt, wir müssen Frieden schaffen ohne Waffen. Nun hat das ja die Ukraine versucht und 1994 ihre Atomwaffen an Russland zurückgegeben, mit der Zusage, dass Russland die Souveränität der Ukraine anerkennt. Das hat also nicht funktioniert mit der Friedfertigkeit.
Und neutral war bis 2014, nicht? Dürfen wir nicht vergessen.
Ja, wobei. Warte mal eben, Frau Schwalm und dann Frau Finkrämer.
Also wenn wir uns die Vorgeschichte angucken, da gibt es so viele Fehler, die der Westen begangen hat, wie auch Russland. Also da müsste man ganz genau hinschauen. Und um da wirklich aufzudröseln, was alles schiefgelaufen ist. Es ist enorm viel schiefgelaufen. Und wenn ich nur daran denke, dass auf Kuba auch keine sowjetischen Raketen stationiert werden konnten, weil das viel zu nah im Interessensbereich der USA lag. Genauso ist es mit der Ukraine. Und warum kann man nicht einfach mal akzeptieren, dass ein Land wie Russland etwas Abstand haben möchte? Sie haben es doch wiederholt gesagt, das berührt ihre Sicherheitsinteressen. Das hat doch überhaupt niemanden interessiert. Und man hätte längstens, ich bin eigentlich auch der Meinung, dass dieser Krieg vermeidbar gewesen wäre, wenn im Dezember unter anderem der Vorschlag dieser Generäle und Diplomaten nach einem Moratorium aufgegriffen worden wäre, beziehungsweise die NATO gesagt hätte, okay, wir schieben den NATO-Beitritt mal auf die lange Bank, diskutieren und verhandeln über die Neutralität der Ukraine. Das hat der Westen alles nicht gemacht. Die NATO war auch nicht bereit, ein Stück auf Russland zuzugehen und um den Preis dieses Krieges. Und ich weiß gar nicht, wie ich das deutlich machen soll. Mir widerstrebt es zutiefst, zu Waffen zu greifen. Das ist ein solcher Zivilisationsbruch unserer heutigen Zeit und den furchtbaren Waffen, die wir haben, in keinster Weise mehr angemessen. Wir brauchen Frieden ohne Waffen. Und die Atomwaffen müssen als erstes endlich mal verschrottet werden. Unsere Regierung muss den Atomwaffenverbotsvertrag unterschreiben. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, ich kann nur alle Hörerinnen und Hörer aufrufen, geht zu den Ostermärschen. Das ist das einzige Richtige in diesen Tagen.
Sie sind dabei in Marburg, vermute ich.
Das können Sie aber glauben. Wir haben ja eine super gute Veranstaltung geplant mit den Fridays zusammen, mit Greenpeace. Ein schönes Bündnis. Also Marburg ist da wirklich beispielhaft.
Ja. Frau Finkrämer.
Ja, ich wollte eine Sache sagen zu den ukrainischen Atomwaffen. Das waren ja sowjetische Atomwaffen, die in der Ukraine, insbesondere Interkontinentalwaffen, also Langstreckenwaffen, stationiert waren. Aber die Codes waren nie im Besitz der ukrainischen Regierung. Insofern wären diese Atomwaffen nicht einsetzbar gewesen für die Ukraine, also auch nicht als Abschreckungspotenzial.
Aber es waren Zeichen.
Das ist das eine. Es waren Zeichen und ich finde das nachträglich sehr, sehr geschickt von der Ukraine, dass sie gegen diese Atomwaffen, mit denen sie eigentlich nur Probleme gehabt hätte, dagegen eine Sicherheitsgarantie, wo man jetzt umgekehrt auch sagen kann, die hat ja über 25 Jahre gehalten. Bis 2014, also sagen wir mal 20 Jahre, eingehandelt haben. Ne? Insofern ist das eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass Verhandlungen in dieser wirklich wirren und problematischen Zeit zwischen 1990 und 1995 etwas gebracht haben. Ne? Und insofern wäre die Frage, ob man da eigentlich nochmal analysieren und gucken kann, wie jetzt heute Verhandlungen aussehen könnten. Und wenn ich jetzt überlege, wir haben noch überhaupt nicht gesprochen über die Sanktionen, was die scharfen Sanktionen des Westens, mit denen Putin offensichtlich nicht so gerechnet hat, in Russland im Augenblick schon an Verwerfungen anrichten. Und wenn ich mir angucke, dass alle seine Versuche, andere Länder auf seiner Seite in diesen Krieg mit reinzuziehen, kläglich gescheitert sind, einschließlich, und das ist am Anfang von vielen Sicherheitspolitikern hier in Deutschland vermutet worden, einschließlich Belarus. Ich habe gestern einen Aufsatz gelesen von dem Artjom Schreibmann, also einem belarussischen Politikwissenschaftler und Sicherheitsforscher, der gesagt hat, also ziemlich sicher ist die Zahl der Menschen in Belarus, die überhaupt für eine militärische Unterstützung Russlands in irgendeinem Kontext waren, jetzt seit Kriegsbeginn noch mal gesunken. Ich weiß, dass belarussische Menschenrechtsorganisationen eine Aktion gemacht haben. Njet znaczy njet, also no means no, nein bedeutet nein. Und die hat sich nicht an Frauen gerichtet, die hat sich an Männer gerichtet. Beziehungsweise hat sich an Frauen gerichtet, sie sollen zu ihren Männern, ihren Freunden, ihren Brüdern, ihren Söhnen sagen, nein heißt nein in Bezug auf eine Kriegsbeteiligung. Und es war so an so vielen Stellen erwartet worden, dass Belarus nicht nur sein Territorium, das konnte Lukaschenko, zur Verfügung stellt, sondern dann über kurz oder lang auch Truppen. Und das ist nicht passiert. Und offensichtlich sind die Belarussen, und das wäre auch spannend zu erforschen, was da passiert ist, die Belarussen kriegen die gleiche Kriegspropaganda über ihr staatliches Fernsehen in ihrem autoritären Land vorgesetzt. Und trotzdem glauben sie nicht, dass man die Ukraine militärisch bekämpfen muss. Anders als ein Teil der Russen. Und das ist das, wo ich ansetzen würde, als Pazifistin und als eine Expertin für ja eben nicht militärische Mittel, mit einem Krieg umzugehen.
Frau Schwan, wir danken Ihnen sehr für diesen Beitrag aus Marburg. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Ute Fink-Krämer, SPD-Politikerin und Pazifistin, und mit Professor Sönken Neitzel, Professor für Militärgeschichte an der Universität Potsdam, zur Frage, ob der Pazifismus am Ende sei. Martin Brandt fragt per Mail: Frau Fink-Krämer, was spricht dafür, auf Verhandlungen mit Putin zu pochen und Ukrainer sterben zu lassen?
Sagen wir so, egal ob verhandelt wird oder nicht, es sterben im Augenblick Ukrainer. Und auch unabhängig davon, ob Waffen geliefert werden aus Deutschland, aus anderen NATO-Staaten, sterben Ukrainer. Es sterben übrigens auch Russen in diesem Krieg. Und die Verhandlungen können nicht andere Länder stellvertretend für die Ukraine machen. Was wir machen könnten, wäre, dass zum Beispiel die EU erklärt, wir würden die und die Sanktionen aufheben. Da müsste man jetzt was suchen, was Russland besonders hart trifft im Augenblick von den Sanktionen, wenn ihr sofort einen Waffenstillstand macht. Also man könnte Angebote machen, Angebote, die deeskalierend wirken könnten, weil, das hatten wir ja schon angesprochen, Russland auch ganz massiv unter diesem Krieg leidet. Und zwar nicht nur die Oligarchen, die mit persönlichen Sanktionen betroffen sind, sondern eben auch die Russen, die arbeitslos werden, die Russen, die unter den neuen Gesetzgebungen leiden, die Russen, die Angehörige im Krieg verlieren oder deren Söhne traumatisiert oder verletzt zurückkommen. Insofern, und das ist eine der Sachen, die habe ich auch beobachtet, dass berichtet Erklärungen aus Brüssel,
die Nachrichtenagentur.
Die Nachrichtenagentur, die russische, oder auch RIA Novosti. Mhm. Das heißt, wenn die EU-Kommission eine solche Erklärung machen würde, wir heben die und die Sanktionen auf, wenn es einen Waffenstillstand gibt, der von russischer Seite verlässlich eingehalten wird, und wir setzen uns in Kiew dafür ein, dass die Ukrainer ihn auch verlässlich einhalten, dann würde dieses Angebot in der russischen Öffentlichkeit landen. Und das wäre aus meiner Sicht im Augenblick einer der erfolgsversprechendsten Schritte.
Man neigt ja immer so reflexartig dazu zu sagen, ach, solche Angebote interessieren Putin doch gar
nicht. Müsste eins aus Brüssel sein. Also Deutschland müsste in Brüssel dafür werben, ein solches Angebot zu machen. Genau das. Das wäre kein deutsches Angebot.
Herr Neitzel.
Tja, wir wissen alle nicht, was Putin umtreibt. Aber ich glaube, dass die große entscheidende Frage ist, glaubt Putin noch, dass er eine militärische Karte im Ärmel hat? Und wenn er an einen Punkt kommt, wo er merkt, dass die Streitkräfte nicht weiterkommen, dass er massive interne Probleme hat, dass er mit einer Weiterführung dieses Krieges um sein Amt fürchten muss, weil eine Protestbewegung da ist, dann glaube ich, wird er auf solche Verhandlungen eingehen. Und dass man, wie skizziert, so etwas überlegt und so etwas abspricht mit Kiew, man kann es ja natürlich nur machen mit Kiew zusammen, das halte ich durchaus für sinnvoll. Also ich würde nie sagen, dass man jetzt diesen Krieg nur die Waffen sprechen lässt, sondern es muss natürlich, wird irgendwann an irgendeiner Form der diplomatischen Einigung geben müssen und geben, wie alle Kriege in irgendeiner Form ein Ergebnis haben. Und entweder sind sie totale Kriege und haben ein totales militärisches Ergebnis, aber das sind die allerwenigsten. Und der Rest wird auf einem Verhandlungswege so oder so gelöst. Und von daher sollten wir diese Möglichkeiten immer in Betracht ziehen. Und ich bin nur sehr, sehr skeptisch, was Putin anbelangt, denn ich glaube, dass er eine andere militärische Logik hat als wir.
Lassen Sie mich, während Sie weiter überlegen, dazu passend die Frage von Frank Reginald Wolf aus dem Harz reinbringen. Er schreibt: Unabhängig zu Richard David Precht war ich zu dem Resultat gelangt, ein ungewinnbarer Krieg müsse a priori verweigert werden. Für eine solche Entscheidung aber braucht es weise Führer, die deshalb auch Pazifisten sein müssen. Mittlerweile regiert die schnöde Kriegslogik in der Ukraine und diktiert, was zu geschehen habe. Da die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann, frage ich die Damen und Herren Experten, was sollte Ihrer Meinung nach geschehen, um diesen ungewinnbaren Krieg zu beenden? Sie haben das schon angedeutet, was geschehen müsste. Vielleicht können Sie es weiter ausführen, Herr Neitzel.
Naja, also erstmal, das Argument, einen ungewinnbaren Krieg zu verweigern, wenn die Ukraine diesen Krieg verweigert hätte, wäre sie jetzt russisch, nicht? Und das ist ja, sagen wir alle haben damit gerechnet, der ukrainische Botschafter hat das ja wunderbar geschildert, wie er an den ersten Tagen in Berlin rumgelaufen ist und jeder eben sagte, naja, es lohnt sich ja gar nicht mehr Waffen zu, ihr seid ja ohnehin schon, habt ihr ohnehin schon verloren. Also ich halte das ein Stück weit für zynisch, zu sagen hier aus dem schönen Deutschland, naja, also wir verweigern das mal und es ist ja dann, stellt euch nicht so an, dann lebt ihr halt unter Putins Herrschaft. Also die Ukrainer haben uns vorgemacht, dass man eine Demokratie wehrhaft sein kann bei allen Problemen, die diese Demokratie in der Ukraine hat. Und dass man selbstverständlich auf Waffen mit Waffen reagieren kann. Sonst würde es die Ukraine nicht mehr geben. Und mein Argument, das heißt ungewinnbarer Krieg, sicherlich ist nicht die Ukraine dabei, Richtung Moskau zu marschieren, aber sie ist mit Waffen schafft sie es, ihre Staatlichkeit zu bewahren. Und die Frage ist, wir können alle nicht in die Glaskugel schauen, ob ein Punkt kommt, wenn jetzt die nächste Offensive abgewehrt werden würde, ob dann nicht ein Punkt erreicht ist, in dem Putin letztlich auch und auch von innenpolitischem Druck, Sanktionsdruck, diesen Krieg abbrechen muss und irgendwie das so dreht in der internen Propaganda. Es ging ja ohnehin nur um die Volksrepubliken und das ist erreicht und wir einigen uns jetzt zumindest auf einen Waffenstillstand.
Und da, Frau Finn-Kremmer, sind wir bei dem wichtigen Punkt Gesichtswahrung.
Ja.
Wie kann die erreicht werden? Also, dass Putin nach außen hin sein Gesicht wahrt und...
Also als, das klingt jetzt ein klein bisschen zynisch, aber es ist wirklich nicht so gemeint. Eines der Kriegsziele, die er verkündet hat im Februar, war ja, die Ukraine abzurüsten. Und ich weiß jetzt nicht, wie sich Waffenlieferungen und die zerstörten Waffen in der Ukraine, die zerstörten Flugzeuge, die zerstörten Militäreinrichtungen und alles, wie sich das aufrechnet. Aber es könnte durchaus sein, dass er behaupten kann, er hätte eben mit seinen Angriffen, deswegen rechnen die russischen Nachrichtenagenturen ja auch uns jeden Tag vor, wie viel Panzer, Luftabwehrgeschütze, Flugzeuge, Hubschrauber, sonst was pro Tag zerstört wurden, dass er zumindest behaupten kann, er hätte die Ukraine teilweise abgerüstet. Und wenn es da dann ums Gesichtswahrende geht, dann sollte man nicht als Erstes sagen, naja, du hast aber auch deine eigene Armee gründlich abgerüstet, wenn man sich anguckt, bis hin jetzt zu dem Kreuzer, ne, der eben vermutlich von der Ukraine abgeschossen wurde, sondern dann zu sagen, ja, du hast recht und schön, dass du einen Waffenstillstand machst und jetzt dann nächster Schritt, noch Rückzug und dann heben wir die und die Sanktionen auf. Also das ist genau das, wo eben die EU am besten in Absprache mit den USA eben Angebote machen könnte und dann aber bitte nicht der eine oder die andere, um jetzt den nächsten Wahlkampf zu gewinnen, dann sagt, haha, aber Russland hat ja die eigene Armee auch drastisch geschädigt, sondern dass man dann mal sowas wie ein bisschen diplomatische Vernunft walten lässt und den gesichtswahrenden Ausstieg zulässt.
Am Telefon wartet Peter Bodensohn aus Hamburg. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Bodensohn, Ihre Meinung zum Thema. Ist der Pazifismus am Ende?
Ich denke, ich muss entschieden den beiden Damen widersprechen. Ich bin Jahrgang 1956 und habe die Nachkriegszeit bzw. die Entwicklung miterlebt, den Pazifismus und die Friedensbewegung. Ich war selbst dadurch auch bewegt und Anteil genommen. Aber ich nehme wahr, dass sich die Gesellschaft und die Welt völlig verändert hat. Und wir sind heute an einem Punkt, wo wir nicht mehr mit den Mitteln und mit den Gedanken und den Ideen von damals weiterarbeiten können. Es kommt mir in der Argumentation der beiden Damen so vor, als ob sie diesen Faden weiterspinnen. Aber ich denke, bei einem Staat und bei einer Person wie Putin ist es völlig irrational, mit diesen Methoden und mit diesen Angeboten auch zu arbeiten. Das ist eine Entwicklung, der man folgen muss und wo man überlegen muss, wie man der besser begegnet. Ich bin nicht dafür, grenzenlosen Waffeneinsatz zu genehmigen oder Waffen zu liefern. Aber eins ist klar, und das hat die Geschichte auch von Putin und die verschiedenen Kriegszüge, die er bereits unternommen hat, gezeigt. Dieser Mensch lässt sich nur entsprechend leiten und ändern, indem man ihm mit Stärke begegnet. Und leider ist das in dem Fall, sind das Waffen.
Herr Bodensohn,
ich würde einen Satz zu der Ukraine dazu sagen. Ich bin nicht der Meinung, dass die Ukraine ein demokratischer Staat ist mit den Maßstäben, die wir ihn kennen und wie wir ihn eigentlich schätzen und haben möchten. Aber in der Abwägung der Dinge, die gerade passieren, muss man der Ukraine beistehen, mit allen Dingen.
Herr Bodenson, vielen Dank. Ich muss ganz kurz korrigieren, wir haben nur eine Dame zu Gast. Die hat allerdings einen Doppelnamen, Fink Krämer. Und die hat jetzt die Möglichkeit, auf Sie zu antworten. Ja. Frau Fink Krämer, Herr Bodenson hat unter anderem gesagt, er halte das für irrational, was die Friedensbewegung jetzt gerade macht.
Ja, Herr Bodenson, ich bin auch Jahrgang 56, wie das Leben so spielt, und habe sogar auch 7 Jahre meines Lebens in Hamburg verbracht. Wir haben ja beide die gleiche Erinnerung an die Zeit des Kalten Krieges, wo manche Probleme noch viel schärfer waren als heute. Also es gab wesentlich mehr Atomwaffen, es gab eine ganz andere Bedrohungssituation. In Deutschland standen mehrere tausend Atomwaffen. Und insofern ist es richtig, dass die Friedensbewegung sich weiterentwickeln musste, spätestens eben mit dem Ende des Warschauer Paktes 1991, der Auflösung der Sowjetunion und auch, das hatten wir auch noch nicht angesprochen heute, dem Aufstieg Chinas wirtschaftlich und damit auch militärisch und anderen Veränderungen in der Welt. Aber das hat die Friedensbewegung auch getan. Die Friedensbewegung hat ja in den 90er Jahren nicht nur die Abrüstung Deutschlands und die Wiedervereinigung und damit die massive Abrüstung der DDR und das Ende des Warschauer Paktes begrüßt und den Rückzug der erst sowjetischen, dann russischen Truppen bis ins heutige Russland, sondern die Friedensbewegung hat sich auch eingesetzt für Instrumente wie den zivilen Friedensdienst. Die Friedensbewegung hat aufgearbeitet, noch viel stärker, als sie das in den 70er und 80er Jahren gemacht hat, was eigentlich gewaltfreies sich wehren gegen Militär und gegen autoritäre Regierungen bewirken kann. Denn wir hatten ja die gewaltfreie Revolution in Deutschland. Wir hatten die gewaltfreie Revolution in der Tschechoslowakei, in Polen und übrigens in der Tschechoslowakei auf Basis der Erfahrungen, die Prag 68 bedeutet haben, wo eben auf den Einmarsch russischer Panzer gewaltfrei reagiert wurde. Und das ist etwas, was natürlich dann nach 9 Monaten dazu geführt hat, dass die Regierung, die sich damit gewehrt hat, aber immerhin 9 Monate damit wehren konnte, abgesetzt wurde und die Tschechoslowakei zunächst wieder in dieses sowjetische Regime eingebunden wurde, im Sinne von eben Moskau-treue Regierung. Aber ab 77 gab es in der Tschechoslowakei die ersten Menschen, die versucht haben, wieder was demokratisch aufzubauen. Und das hat sich dann mit ausgewirkt. Und sowas Ähnliches könnte auch eine Perspektive für die Ukraine sein, wenn die Ukraine mehr auf gewaltfreien Protest setzen würde als auf eben harte militärische Instrumente, die ja auch zulasten der eigenen Soldaten und der eigenen Bevölkerung in den Gebieten, die rückerobert werden sollen, gehen.
Nun hat Herr Bodenson einen ganz wichtigen Punkt reingebracht, nämlich diesen Aspekt, die Welt hat sich so unglaublich verändert. Also ich finde, Sie haben damit, Herr Bodenson, so eine Grundsorge oder so eine Grundstimmung wiedergegeben, die ja ganz viele von uns haben. Wir können uns auf nichts mehr verlassen. Also diese alten Gewissheiten, 70 Jahre Frieden, 70 Jahre Wohlstand, die lösen sich auf. Herr Neitzel, haben wir uns die Welt schön geredet in den letzten Jahrzehnten?
Ja, ich glaube, wir haben uns die Welt und die Friedensbewegung hat sich die Welt schön geredet, meines Erachtens. Es gibt ja in der Friedensbewegung, wenn ich das in der Forschung richtig sehe, auch den Glauben, dass die Friedensbewegung die Wiedervereinigung bewirkt hat, weil sie Gorbatschow überzeugt hat, wie friedlich der Westen ist. Ich halte das für eine Lebenslüge, denn meines Erachtens hat der NATO-Doppelbeschluss und also der Zusammenbruch der Sowjetunion ist aus vielen Gründen zu erklären. Aber ich halte das schon, also so positiv das ist, zu sagen, wir sind, auch das Lebensgefühl widerspiegelte der Zeit, ne? Wir sind gegen diese Hochrüstung und so weiter, glaube ich, dass es da viele Illusionen gab, neben den großen Problemen der Friedensbewegung, dass sie Geld aus der DDR bekommen hat und diesen ganzen Dingen. Und ich glaube, dass wir nach 1990, also das war sicherlich eine ganz wichtige Erfahrung der friedlichen Revolution. Und fantastisch eigentlich, dass wir das Ende des Kalten Krieges erlebt haben, ohne eine Massengewalt. Weil normalerweise gehen Imperien zugrunde mit riesigen Bürgerkriegen und so weiter. Und wir haben eben nur diese Gewalt in Jugoslawien gehabt, schlimm genug. Aber ich glaube, wir haben uns unglaubliche Illusionen gemacht, aufgrund dieser Erfahrung, auch nachvollziehbar. Nicht? In Deutschland, ist erwähnt worden, Tschechoslowakei, in Polen war das eben friedlich, vielen anderen Ländern. Und wir haben geglaubt, dass das sagen so weitergeht. Und haben also meines Erachtens eine riesige Illusion gehabt. In Jugoslawien starben 100.000 Leute und die Deutschen hatten nichts mehr anzubieten, als wir beten mal und sagen, ihr müsst euch irgendwie einigen. Und wir konnten eben nicht Srebrenica verhindern. Und wenn wir jetzt an Bosnien denken, wenn es dort wieder einen Bürgerkrieg gäbe, also die am letzten das verhindern würden, wären die Deutschen. Weil die Deutschen wieder sagen würden, jetzt machen wir Sanktionen und redet doch mal und so und wir beten für euch. Also es gibt eben leider meines Erachtens meine Überzeugung Punkte, eine Responsibility to Protect, das war ja auch eine Reaktion auf Srebrenica und Ruanda, wo man leider meines Erachtens Waffen einsetzen muss. Mhm. Und damit haben wir Deutschen aus vielen Gründen ein ganz besonderes Problem. Und ich würde sagen, dass in vielen Fällen der Westen jämmerlich versagt hat, wenn wir uns an den syrischen Bürgerkrieg denken und so weiter und so weiter. Also da würde ich würde nicht generell sagen, wir sollten auf eine Friedensbewegung verzichten, wir sollten auf den Versuch einer Gewaltfreiheit verzichten. So will ich nicht verstanden werden. Ich sage, wir müssen beides machen. Das ist zum Beispiel das, was der NATO-Doppelbeschluss damals gemacht hat. Verhandlungen und Stärke. Und wir haben eben die ganze Toolbox meines Erachtens. Und im Notfall muss man eben dann auch an die militärische Stärke sagen, denken. Und jetzt, wie gesagt, wenn die Ukrainer sich auf die Deutschen verlassen hätten, wären sie jetzt russisch.
Herr Bodenson, ich würde Ihnen gerne jetzt nochmal das Schlusswort geben. Jetzt haben Sie lange zugehört.
Ja, ich würde Folgendes noch erwähnen dabei, weil auch die Veränderungen jetzt nochmal in der Welt angesprochen wurden. Es gibt leider, das muss man als Tatsache nehmen, diese autokratischen Systeme, die sich zunehmend ausbreiten und die durch die moderne Medienwelt die Möglichkeiten haben, auch Informationen und Nichtinformationen so zu steuern, dass Staaten, ob das nun China oder Russland ist, im Grunde genommen nicht den Zugang zu freien Informationen haben, wie wir das hier kennen. Ich bin mir auch recht sicher, dass in Russland die Menschen diese Freiheit gar nicht haben, darüber zu entscheiden, was sie nun für richtig oder falsch halten, dass sie etwas vorgesetzt bekommen und dass sie nicht die Wahl haben. Und ich glaube auch, dass es notwendig sein wird, dass man einen veränderten Zugang zu diesen Dingen haben muss, zu dieser Veränderung in der Welt, die stattgefunden hat. Und das sehe ich bei der Friedensbewegung so wichtig und so wertvoll und in den pazifistischen Gedanken so richtig er ist, noch nicht erkannt und sehe also diesen Wandel, diese Veränderung noch nicht entsprechend umgesetzt in dem, was sie tut.
Frau Finkrämer, letzter Teil dazu.
Da möchte ich noch mal einhaken. Möchte noch mal den belarussischen, inzwischen zweimal ins Exil gegangene, einmal in die Ukraine, einmal in ein weiteres Land, Politikwissenschaftler Artjom Schreibmann zitieren, der in seinen Analysen, und er ist bis 21 in Belarus gewesen, dann musste er fliehen, immer sagt, auch autoritäre Präsidenten brauchen eine Mindestzustimmung in der Bevölkerung, und zwar eine aktive Mindestzustimmung. Und sie können die auch verlieren. Und das ist eben ja genau das, was passiert ist, 89, 90, dass eben in den Warschauer Paktstaaten sukzessive eben diese Mindestzustimmung verloren ging und es dann zu gewaltfreien Revolutionen kam. Ich möchte zu 1983 noch was sagen, als dann die Raketen tatsächlich stationiert wurden. Wir sind 1983 zweimal um ein Haar um einen Atomkrieg rumgekommen. Das eine läuft unter dem Stichwort der Mann, der die Welt rettete, ein russischer Oberst, der einen Fehlalarm, wo die Systeme in seiner Stellung glaubten, es seien fünf amerikanische Atomraketen im Anflug, eben als solchen gewertet hat, obwohl die Systeme sagten, es sei keiner. Und dann gab es ein Manöver, wo, wie wir inzwischen wissen, die Sowjetregierung glaubte, dass aus diesem Manöver heraus ein NATO-Angriff stattfinden würde. Und in eine solche Situation dürfen wir nicht mehr kommen.
Eine Mehrheit der Deutschen, nämlich 55%, sind dafür, der Ukraine im Krieg gegen die Russen Offensivwaffen und schweres Gerät zu liefern. Aber 84% finden auch, dass der Westen versuchen sollte, mit Russland im Kontakt zu bleiben, um den Krieg durch Verhandlungen zu beenden. Wie denken Sie darüber? Das möchten wir heute von Ihnen hören und laden Sie ein, sich an unserer Debatte zu beteiligen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unsere Gäste Ute Fink-Krämer, SPD-Politikerin und Pazifistin, und Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte an der Universität Potsdam. Dieses einerseits, andererseits, das fühlen viele von uns an, auch Hans-Joachim Krause. Er schreibt: Ich nehme heute am Friedensmarsch in Hameln teil. Zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Einerseits bin auch ich Pazifist, andererseits wäre ich auch bereit, für meine Freiheit bzw. die Freiheit Deutschlands zu kämpfen. Ich empfinde die Situation zum Teil als sehr verfahren und zur Zeit als sehr verfahren und sehr bedrückend. Also auch bei Herrn Krause dieses sowohl als auch. Herr Neitzel, was folgt da draus?
Das ist ja nun die große Frage, nicht? Das ist sowohl als auch. Und ich glaube, das sieht man ja in der Regierung, und man sieht es in diesem Land, in Deutschland, wie sehr Deutschland um eine Position ringt. Dann kommt eben auch irgendwie ein Kompromiss raus, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und wir hatten eben 30 Jahre lang die Illusion, dass wir eigentlich als eine Friedensmacht wirken können, dass wir Konflikte friedlich lösen können, dass wir auch aufgrund unserer Erfahrung, darüber haben wir schon gesprochen letzte Stunde, einer friedlichen Revolution so mit Friedenseinsätzen die Welt ein Stück weit besser machen können. Ich habe das immer für eine große Illusion gehalten. Und es gibt eben leider Autokraten oder auch andere Kräfte, die Probleme mit Krieg lösen wollen. Und die Frage ist, wie stellen wir uns dazu? Das war schon die Frage, wie wir uns gegen den Islamischen Staat stellen, nicht? Also, und damals haben auch wir ja Deutschland Probleme gehabt, selbst gegen den Islamischen Staat irgendwie sagen, Waffen einzusetzen. Also das ist ein Problem, dass die Deutschen stärker noch haben als andere Europäer. Auch da gibt es das, aber die Deutschen sicherlich ganz, ganz besonders hin und her gerissen sind, weil jetzt die Ukraine, nicht die Argumente der Ukraine, Waffen zu liefern, ihr beizustehen gegen diesen Angriff, sind natürlich sehr stark. Aber man sieht diese Kultur, diese Zerrissenheit.
Bedeutet diese Zerrissenheit auch, Frau Fink-Krämer, dass wir über das Verhältnis von Krieg und Frieden neu nachdenken müssen, uns also neu positionieren müssen?
Also wir müssen an einer Stelle nachdenken und auch nachbessern. Es ist eine alte Forderung, dass Friedensarbeit auch präventiv geschehen muss. Das ist in vielen Fällen gelungen. Es gab zum Beispiel in Kenia immer wieder drohende Bürgerkriege, beginnende Gewaltauseinandersetzungen im Rahmen von Präsidentenwahlen. Und da ist damals nicht nur von Deutschland, aber eben auch von Deutschland mit angesetzt worden auf der Graswurzelebene der Bevölkerung, wo eben typisch Bürgerkriege entstehen, was ja übrigens auch in der Ukraine zumindest mit ein Aspekt war, trotz aller Beeinflussung von Russland her. Dann die mittlere Ebene, wo die Menschen sind, die etwa als Führer von religiösen Organisationen oder als Wissenschaftlerinnen eben Autorität bei den Bürgerinnen und Bürgern haben, und dann eben auf der hohen Ebene, wo dann die politische Auseinandersetzung geführt wird, wo eben dann Anhänger aufgerufen werden, auch gewalttätig zu werden. Und das hat in Kenia funktioniert, das hat auch
da
in anderen afrikanischen
auch tätig,
Ländern.
Ne, mit Ihrer Plattform für zivile
Konfliktbearbeitung. Da waren Organisationen des zivilen Friedensdienstes tätig, ja. Und Organisationen des zivilen Friedensdienstes sind wiederum zum Teil auch Mitgliedsorganisationen der Plattform, ja. Und oder der Arbeitsgemeinschaft Frieden und Entwicklung, die beim BMZ angesiedelt ist, wo auch mehrere Organisationen, darunter wir, Mitglied sind. Und das ist das, was dann immer wieder auch entwickelt wurde, auch konzeptionell, auch in Deutschland, wo inzwischen zunehmend auch Geld dafür zur Verfügung gestellt wird, wo aber mal einerseits unter diesem Präventionsparadox leidet. Wir können nie beweisen, dass ein Krieg verhindert wurde, ne? Sondern wir können nur sagen, wir waren da tätig und es gab keinen Krieg. Und manchmal waren wir eben auch tätig, wie übrigens auch zum Beispiel das Forum Ziviler Friedensdienst in der Ukraine tätig war bis zuletzt und dann sich jetzt damit beschäftigen muss, wie bringen wir unsere Partnerorganisationen in Sicherheit, beziehungsweise wie können wir die unterstützen, die da im Land bleiben, wie können wir die unterstützen, die fliehen. Also diese Arbeit leidet unter dem Präventionsparadox einerseits, aber andererseits hat sie eben inzwischen auch bis in die Vereinten Nationen Spuren hinterlassen. Mhm. Die Vereinten Nationen haben eine sogenannte Mediation Support Unit, also eine Mediationsunterstützungseinheit. Und da geht es um diplomatische Mediation. Da geht es also nicht um Mediation bei Scheidungen oder bei Arbeitskonflikten. Und auch im Auswärtigen Amt gibt es seit 2014 eine Arbeitseinheit, die sich mit diplomatischer Mediation beschäftigt, die im Augenblick in 20 oder 30 Ländern zusammen mit entsprechenden Fachorganisationen tätig ist und wo man aus gutem Grund von der Arbeit wenig erfährt, bis sie beendet ist.
Joachim Frank ruft uns an aus Karlsruhe. Guten Morgen, Herr Frank.
Ja, guten Morgen. Nähe Karlsruhe, aber das ist ja egal. Ja, Herrn Professor Neitzel, dessen Arbeiten ich medial verfolge, würde ich gerne eine ganz konkrete Frage zunächst mal stellen. Und ich hoffe, dann ist noch Zeit, eine Anschlussfrage zu stellen. Die konkrete Frage, ich habe vor Sonntag vor sechs Wochen die Rede gehört vom Scholz mit den 100 Milliarden Aufschlag und der Zeitenwende und so weiter. Und da habe ich mich spontan sofort gefragt, um Himmels Willen, was hätten wir denn anders machen können? Und das frage ich mich seither immer noch, wenn wir schon damals oder jetzt eine tiptop aufgerüstete, modernisierte Bundeswehr im Sinne der 100 Milliarden gehabt hätten. Wir hätten doch auch nichts anderes machen können, weil Russland eben eine Atommacht ist.
Das ist die Frage.
Das ist die Frage 1.
Genau, dann versuche ich mal diese Frage zu beantworten. Also, es ist nicht, glaube ich, nicht in der Macht der Bundesrepublik Deutschland gewesen, diesen Krieg zu verhindern. Und eine gut aufgerüstete Bundeswehr hätte diesen Krieg natürlich auch nicht verhindern können. Zwei Dinge. Ein Problem, wenn man sagt, man will Waffen liefern an die Ukraine. Dazu ist die Bundeswehr unter anderem deshalb nur sehr schwer in der Lage, weil die Waffen-Munitionsdepots leer sind. Also die Möglichkeiten, die Bundesrepublik hat, ist deswegen sehr begrenzt. Und ich glaube, es geht jetzt ja darum, die Aufrüstung der Bundeswehr oder Ausrüstung der Bundeswehr, würde ich sie nennen, zielt ja auf einen möglichen nächsten Schritt Putins. Also die baltischen Staaten, Polen erwarten von der Bundesrepublik Deutschland einen Beitrag zu ihrer Sicherheit und den können wir momentan nicht bieten. Das heißt, wir wären jetzt im Sinne einer Bündnissolidarität in der Lage, ein Zeichen zu setzen, falls Putin irgendwann die baltischen Staaten und Polen angreifen würde, wären die Deutschen bereit und in der Lage vor allen Dingen, diese Länder auch zu verteidigen. Das sind sie zurzeit nicht. Das Einzige, was sie leisten konnten, war eine Kompanie, eine lächerliche Kompanie in die Slowakei zu verlegen. Und dann, glaube ich, wäre eine gut ausgerüstete Bundeswehr einfach auch ein Zeichen gewesen. Putin hat meines Erachtens den Westen als schwach wahrgenommen und insbesondere auch die Bundesrepublik als schwach wahrgenommen, weil die Bundesrepublik immer nur redet und nie handelt, sicherheitspolitisch nie handelt, weil sie immer in allen Kriegen immer sofort den Einsatz vom Militär ausgeschlossen hat. Also das wäre, glaube ich, und das können wir nicht im Einzelnen natürlich nachweisen, wir haben ja nicht, können Putin nicht in den Kopf schauen, aber ich glaube, dass das Signal, was wir gesendet haben seit 30 Jahren, ist das einer militärischen Schwäche, einer Entscheidungsschwäche gewesen.
Und deshalb sagen Sie, Herr Neitzel, die Deutschen sind Weltmeister im Reden und Zwerge im Handeln?
Genau. Und das können wir in vielen Krisen, wir können gerne die Krisen durchgehen. Sagen wir mal den Syrienkrieg, da waren wir nun ganz groß zu sagen, Assad muss weg. Und als dann gefordert wurde, eine Flugverbotszone, nein, wir aber nicht. Und es war immer so, dass wir sowieso militärische Mittel von vornherein ausgeschlossen haben. Und ich würde argumentieren, in der Diplomatie ist das ein Riesenfehler. Keiner von uns, ich auch nicht, will irgendwie Krieg. Aber man muss, wenn man das ausschließt, dann fördert man Leute wie Putin, die letztlich den Westen als schwach wahrgenommen haben. Er hat sich ja zum Teil daran geirrt. Aber diese Wahrnehmung ist auch dadurch unterstützt, dass wir eine Bundeswehr haben, die vielleicht Corona-Hilfe leisten kann, aber kämpfen sicherlich nicht.
Herr Frank.
Ja, da wäre jetzt einiges zu sagen. Zunächst mal, ich hoffe doch, dass wir die Bundeswehr nicht deshalb aufrüsten, damit sie als Waffenlieferant besser funktioniert in Zukunft. Okay, das dazu. Das Kämpfen können, das Beispiel, was Herr Professor Neitzel gebracht hat mit den baltischen Staaten, das ist meiner Meinung nach völlig falsch, weil wir würden ja auch in dem Fall, dass Putin die baltischen Staaten angegriffen hätte, nicht militärisch mit Panzern und Bundeswehrsoldaten dort kämpfen, weil er eben eine Atommacht ist. Und da komme ich eben genau zu dem Punkt, diese Duty to Protect, die wir haben, und die ist doch im Kosovo exemplarisch bewiesen worden. Da ist doch der Einsatz sogar von den Grünen befürwortet worden, weil der Kosovo bzw. die Serben in dem Fall natürlich die Schwächeren sind und keine Atomwaffen hatten und auch keine Zusage von Russland. Sobald Atomwaffen im Spiel sind, verschiebt sich doch die ganze Geschichte, und mit einer traditionellen Armee zu kämpfen, also mit konventionellen Waffen zu kämpfen, bringt doch da gar nichts. Er hat recht, Herr Neitzel, Sie haben recht, der Putin hat den Westen als schwach wahrgenommen. Er ist es auch, aber aus anderen Gründen. Und wir haben doch überhaupt keine Chance, weil wir eben keine, wir können ja nicht mal eine Flugverbotszone einrichten, weil wir dann rechnen müssen damit, dass Putin die Atomknöpfe drückt. Und er hat wahrscheinlich nicht so dolle Leute, die ihn davon abhalten in Russland.
Herr Neitzel, nochmal zu Herrn Frank und dann Frau Frinkhammer.
Also, wir müssen ja unterscheiden zwischen einer Flugverbotszone in der Ukraine, die NATO sozusagen jetzt einrichten würde, oder einem Szenario, dass die NATO das Baltikum verteidigt bei einem Angriff von Putin. Wenn wir sagen würden, wir kämpfen überhaupt nicht, wir verteidigen das Baltikum nicht, dann können wir die NATO auflösen, die Bundeswehr auflösen und Putin einladen, doch bitte sehr die Herrschaft in Europa zu übernehmen. Weiß nicht, ob Sie das wollen, Herr Frank. Also, im Kalten Krieg war ja, wir haben es gehört in der Diskussion, Deutschland und die NATO sowohl konventionell als auch nuklear aufgerüstet. Weil man davon ausgehen musste, naja, will Putin wirklich oder wollten damals die Sowjets wirklich einen Atomkrieg? Es sind immer beide Sachen gewesen. Man hatte nicht nur Atomwaffen, man hatte auch konventionell war hochgerüstet, um ein fait accompli zu verhindern. Und genau darum geht es. Es ist ja nach wie vor so da, dass die NATO Atomwaffen hat, dass die Amerikaner Atomwaffen haben. Die deutschen Truppen würden da ja nicht in Litauen ohne diesen Schutz stehen. Wenn wir aber nicht deutlich machen, wir als Bundesrepublik Deutschland werden das Baltikum verteidigen, und zwar konventionell und im NATO-Verbund, dann können wir die Bundeswehr gleich auflösen und können sagen, Vilnius empfehlen, doch bitte gleich russisch zu werden.
Darf ich dazu einhaken und eine Nachfrage stellen, Herr Neitzel? Also ist es für den Westen, ist es für die NATO nicht auch eine Frage des Selbstverständnisses, dass Putin nicht siegen darf? Also muss die NATO nicht zeigen, dass sie sich wehren kann? Denn dafür ist sie da.
Also Sie meinen jetzt im Ukraine-Krieg. Ja, also ich glaube, keiner von uns kann ein Interesse daran haben, dass ein Diktator wie Putin diesen Krieg gewinnt und der Ukraine mit militärischen Mitteln seinen Willen aufzwingt. Das wird natürlich von allen Autokraten dieser Welt sehr genau verfolgt und nicht zuletzt von China. Also wenn Putin sich mit dieser, auch mit der Atomwaffendrohung, mit der Drohung von Stärke, mit seinen Kriegsverbrechen, mit all diesen Methoden durchsetzt, dann wird China natürlich sagen, naja, wenn der Westen schwach ist, wenn er nichts tut, wenn er aus Angst vor Atomwaffeneinsatz nichts tut, dann können wir Taiwan einverleiben und wer weiß was noch tun. Also wenn wir eine wehrhafte Demokratie sein wollen, dann müssen wir uns nach innen und nach außen verteidigen. Und dazu braucht man dann notfalls eben Waffen. Nicht? Möglicherweise geht es auch ohne, durch die Androhung von Waffen, durch die Androhung von Stärke. Deswegen brauchen wir meines Erachtens eine einsatzfähige Bundeswehr. Aber ohne das geht es nicht. Und es geht eben auch, und da würde ich den Ukrainern, da würde ich Selenskyj recht geben, es geht eben auch um Europa und um die Frage, wie stark wir eigentlich sind und wie wir diesen Herausforderungen einer zu Ende gehenden, oder Putin will sie ja beenden, die Weltordnung, auf der wir beruhen. Dafür müssen wir uns dann eben auch einsetzen und dafür müssen wir notfalls auch bereit sein zu kämpfen.
Frau Finkheimer.
Ja, ich sehe das anders. Ich sehe das so, dass die baltischen Staaten sich ja auch, zwar unter Gorbatschow, der moderater war als Putin, aber ja auch kein lupenreiner Demokrat, ja gewaltfrei aus dem Verbund der Sowjetunion gelöst haben und damit letztlich auch den Zerfall der Sowjetunion in ihre Einzelrepubliken mit ausgelöst haben. Und als Pazifistin und als jemand, der diese gewaltfreien Aufstände eben als Erwachsene mitbekommen habe, hätte ich immer das Vertrauen, dass es auch ganz viele Möglichkeiten gibt, sich gewaltfrei dagegen zu wehren. Denn Putin hat ja nicht unendlich viele Sicherheitskräfte und er wird in den baltischen Staaten genauso wenig ernsthaft Kollaborateure requirieren können wie in der Ukraine, um neben seinem Riesenreich, wo er seine Sicherheitskräfte ja auch braucht, um die Menschen unter Kontrolle zu halten, dann noch die baltischen Staaten und die Ukraine und vielleicht weitere europäische Staaten unter Kontrolle zu kriegen. Das ist das klassische Overstretching. Wenn jemand versucht, zu viel zu erobern, dann geht es ihm wie Alexander dem Großen. Das Reich bricht wieder zusammen. Also insofern, und zwar ohne große militärische Gegenwehr.
Das hat aber lange gedauert bei Alexander dem Großen, bis das Reich zusammengebrochen ist.
Aber, also Sie hätten nicht die Sorge, Frau Fink-Krämer, dass Sie als Pazifistin, als friedfertiger Mensch, als schwach gelten und, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, einkassiert werden?
Also ich hätte die Angst, dass es versucht wird, aber ich hätte gleichzeitig das Vertrauen in die Kraft der Gewaltfreiheit, die eben mit Jahrhunderten von Mitteln immer wieder auch gezeigt hat, dass sie Despoten stürzen kann. Das ist zum Beispiel Milosevic in Serbien passiert, dass er gewaltfrei gestürzt wurde. Auch die Ukraine hat die Erfahrung mit der Orangenen Revolution 2004 und der Maidan-Revolution, die zumindest zu 95% gewaltfrei war, 2014. Die haben zweimal einen autoritären Präsidenten weggejagt. Hm. Und diese Fähigkeit, gegen autoritäre Strukturen gewaltfrei zu protestieren, das ist eine Fähigkeit, die viele Menschen in dem Augenblick, wo sie keine Alternative haben, wo sie also nicht militärisch agieren können, entdecken und quasi als letzte, aber durchaus wirksame Möglichkeit dann nutzen, sodass wir inzwischen sagen, eigentlich müsste der gewaltfreie Widerstand das erste und nicht das letzte Mittel sein.
Dann wären Sie also auch für die Auflösung der Bundeswehr.
Wir haben heute Morgen, als wir uns kennenlernten, Frau Fink-Krämer, darüber gesprochen, dass Sie den Kampfsport Aikido betreiben. Also eine defensive Kampfkunst. Lässt sich daraus etwas für Ihr Tun ableiten?
Ja, es ist strikt gewaltfrei. Also man wendet die, es gibt keine Techniken im Aikido, wo man den Gegner oder die Gegnerin verletzt. Und wir trainieren auch nicht Angriff, wir trainieren nur das Defensive. Und zwar so, dass wir auch versuchen, den Angriff so ins Leere laufen zu lassen, dass der andere dann zwar aufpassen muss, wie er fällt, aber eben nicht direkt verletzt wird. Und das ist was, es gibt auch diesen Begriff des politischen Jiu-Jitsu, dass man also die Kraft eines Angreifers gegen sich laufen lässt. Mhm. Es gibt übrigens auch den Begriff Backfire, also das, was zurückschlägt auf den, der eben einen Angriff fährt.
Joachim Frank, vielen Dank für den Anruf aus Karlsruhe. Ist der Pazifismus am Ende? Heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur. Unsere Gäste sind Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte an der Universität Potsdam und die SPD-Politikerin und Pazifistin Ute Fink-Krämer. Thomas Sablonski aus Wittenhäfen schreibt, der Pazifismus ist nicht am Ende, weil er niemals gestartet ist. Jedes Volk hat das Recht auf Selbstverteidigung, auch die Ukraine. Monika Slapeta aus Gautingen schreibt, Frieden schaffen ohne Waffen hätten wir alle liebend gerne, aber es ist angesichts eines derart skrupellosen und zu allem entschlossenen Aggressors, wie es Putin anscheinend ist, eine Illusion. Die einzige Hoffnung, die während des heutigen Konflikts meiner Meinung nach besteht, ist die, dass das russische Volk gegen seine eigene Führung so massiv aufbegehrt, junge Menschen sich zum Beispiel in großer Zahl dagegen stemmen, als Soldaten einberufen zu werden, dass dem russischen Heer die Ressourcen ausgehen. Es scheint mir, dass Putin nur dann zu ernsthaften Verhandlungen gewillt sein wird. Dann haben wir eine längere Mail von Martin Arnold, Friedensforscher. Er erklärt, bewaffneter Widerstand dauerte im Durchschnitt dreimal so lange wie seine gewaltlosen Pendants, war immer mit enormen menschlichen und infrastrukturellen Kosten verbunden, hatte eine viel geringere Wahrscheinlichkeit, danach eine Demokratie aufzubauen. Im Gegensatz dazu kann gewaltloser Widerstand historisch gesehen viel schneller zum Erfolg führen als der bewaffnete Kampf. Selbst bei einem Scheitern bleibt die Struktur der Zivilgesellschaft erhalten und die Chancen für den Aufbau einer Demokratie sind viel höher als bei einem erfolgreichen bewaffneten Widerstand. Danke für diese Mails. Die letzte Mail in dieser Runde kommt von Hans-Georg Frohn. Er schreibt, von Beginn dieses Krieges an versuche ich eine Antwort auf die Frage zu finden, ob dieser Krieg sich nicht vielleicht hätte vermeiden lassen, wenn die Ukraine bereits im Februar NATO-Mitglied gewesen wäre. Hintergrund dieser Frage ist, dass sich Putin ja angeblich durch die NATO-Osterweiterung bedroht gefühlt habe. Warum greift er dann, um diese Bedrohung aus der Welt zu schaffen, nicht die NATO als solche, sondern das Nicht-NATO-Mitglied Ukraine an? Herr Neitzel, Sie zuerst und dann Frau Fink-Krämer.
Warum greift er nicht die NATO an? Also Putin hat ein eigenes Rational und hat gar nicht die militärischen Kräfte, um einen Krieg gegen die NATO zu gewinnen. Es sei denn, er würde einen globalen Atomkrieg beginnen. Und das würde dann aber auch den Untergang Russlands beginnen. Und ich glaube, dass es Putin letztlich darum geht, Einflusszonen zu sichern. Und dass es für ihn eine klare, das hat er schon früh deutlich gemacht, eine rote Linie war, der westliche Einfluss in der Ukraine und Georgien. Ich halte es für einen Fehler, dass man 2008 der Ukraine versprochen hat, den Weg in die NATO zu gehen. Merkel und Macron haben dann, also der französische Präsident hat dann das verhindert, aber es blieb sozusagen bei einem Versprechen. Ich halte das für einen Fehler letztlich gewesen, den man gemacht hat dort. Aber Putin hat schlicht nicht die Möglichkeiten, einen Krieg dauerhaft mit der NATO zu gewinnen, wenn er will, dass Russland als Land noch weiter existiert. Und deswegen geht es ihm darum, diese Einflusszonen zu sichern. Und er glaubte, glaube ich, dass der Westen schwach ist. Die innenpolitischen Krisen in den USA, in Deutschland, in Frankreich. Er glaubte nicht, dass der Westen wirklich etwas tun würde. Er würde vielleicht protestieren. Und er glaubte, das militärisch schnell lösen zu können in der Ukraine innerhalb von wenigen Tagen.
Frau Fink-Krämer, Hans-Georg Frohn schreibt außerdem, dass es Putin in Wirklichkeit gar nicht um die NATO-Osterweiterung geht, sondern um die Vernichtung der Ukraine als von Russland unabhängiger Kulturnation. Das machen einige seiner offiziellen staatspräsidentiellen Verlautbarungen aus der Vorkriegszeit deutlich. Und dann führt er einige Reden an. Sehen Sie das auch so, dass es Putin in Wirklichkeit gar nicht um die NATO-Osterweiterung geht, sondern um die Vernichtung der Ukraine?
Nein, dann wären nicht nach wie vor mehrere Millionen Ukrainer als Gastarbeiter in Russland oder als Ukrainer, die aus der Ostukraine stammen. Dann würde auch, so zynisch das klingt, eine Politik der verbrannten Erde gefahren, die eben über die augenblicklichen Kriegsverbrechen hinausgeht. Ich glaube, dass Putin indirekt anknüpfen wollte, letztlich versucht er, sich irgendwo in die Tradition des Zarenreiches, das keine Sowjetrepubliken hatte, die unabhängig werden konnten, zu stellen und eben als Einflussbereich, so wie Herr Neitzel das gesagt hat, eben das, was damals unangefochten eben zum Zarenreich gehörte, wieder zu sichern. Und das wird dann ideologisch verbrämt mit den entsprechenden Übertreibungen und den entsprechenden Falschaussagen. Es gibt ja auch die Falschaussage, es gäbe eben keine Tradition einer ukrainischen Staatlichkeit oder einer ukrainischen Nation. Mhm. Das ist ja offensichtlicher Blödsinn, sonst wäre das keine eigene Sowjetrepublik geworden. Laufen Sachen in eine Propagandarichtung, wo wir auch aufpassen müssen, dass wir nicht die Propaganda mit dem realen Handeln verwechseln, denn dann landet man bei Vorwürfen wie Völkermord und die treffen auf die Fakten einfach nicht zu.
Daniela Eilers ruft uns an aus Nürnberg. Schönen guten Morgen, Frau Eilers.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für diese Sendung und vielen großen Dank an hochgeschätzten Gäste. Ich habe eine Frage an Biden. Es geht um eine Verständnisfrage. Es wird mehr und mehr nach Waffen gefordert, schwerere Waffen. Auch in der Ampelkoalition sind die Meinungen geteilt. Und was ich vermisse oder was ich nicht verstehe, es wird jede Aufforderung irgendwie nachgegangen. Und dann kommt die nächste Aufforderung, noch größer. Ich vermisse im Parlament eine Debatte darüber, wo ist, was ist das Ziel? Was wollen wir erreichen? Es ist nicht ein Managementziel, aber das müssen wir, wohin wir wollen. Wenn gestern der Vizekanzler sagte, wir müssen sparen, wir können privat sparen, bis zu 10%, geht das? Er hat die Prozente für Privatleben. Dann bitte, ich würde gern verstehen, wenn er nach Schwerwaffen ruft, 1% oder ein Verständnis, vor allem als Klimarettung, verstehe ich nicht, wie das geht. Wir wollen sparen, Heizung runterdrehen im Sommer, aber Waffen produzieren.
Also, Frau Eilers, wenn ich das zusammenfasse, ja, wenn ich Ihre Frage zusammenfasse, dann ist die Frage, was ist das Ziel in der Ukraine?
Ja, und vor allem, mir kommt von der politischen Führung in Deutschland ein Zickzack und fast eine Wille, dass wir mal endlich mit der ganzen Welt sind. Herr Professor Nagel, ich bin Jahrgang 63 Ingenieurin. Ich will Sie nicht widersprechen. Ich habe nur eine Training in Peace-Einsatz, also für Wahlbeobachterin. Aber wissen Sie, es ist nicht zu verstehen, wenn mehr Waffen geliefert wird, dass Frieden erreicht werden kann.
Mhm. Herr Neitzel zu Frau Eilers. Dankeschön, Frau Eilers.
Ja, also man kann natürlich der Meinung sein, man sollte der Ukraine keine Waffen liefern, wenn man meint, dass es vielleicht für die Ukrainer besser ist, dass sie von Putin regiert werden. Und dann kann man sicherlich sagen, wie Frau Fink-Kremer, wir setzen auf die Widerständigkeit der Ukraine, auf zivilen Widerstand und dann wird irgendwann alles gut werden. Ich halte das für eine ganz große Illusion, vor allem angesichts der Verbrechen in Bucha und anderswo. Und ich glaube, dass es aus meiner Sicht schlicht darum geht, wird es die Ukraine als unabhängigen Staat in einigen Wochen, Monaten noch geben oder nicht. Und wenn wir wollen, dass es das noch gibt, wenn wir wollen, dass wir uns als Demokraten verteidigen müssen, ja, dann müssen wir verdammt nochmal auch sehen, da muss man sich eben auch mal verteidigen. Und dann müssten wir, für uns Deutsche ist das alles ganz einfach, weil wir sind nicht direkt bedroht. Wir müssen vielleicht die Heizung runterdrehen und wir haben vielleicht ökonomische Schwierigkeiten, aber da geht es um Leben und Tod. Und dann kann man natürlich sagen, diese Diskussionen sind ja auch im Kalten Krieg geführt worden in der Bundesrepublik. Soll man abrüsten und soll man den Warschauer Pakt nach Deutschland hineinlassen, dann mit zivilem Widerstand agieren? Wir haben ja die Beispiele von Frau Frink-Kremer auch gehört, wo das auch funktionierte. Aber ich glaube, das ist eine Lage 1991, im Baltikum etwa, eine völlig andere war als heute. Und Gorbatschow war eben jemand, der diesen militärischen Kampf im Baltikum sehr schnell abgebrochen hat, nach, ich glaube, 17 Toten. Und Putin ist jemand, der eine völlig andere Gewalteskalation akzeptiert. Also von daher glaube ich, was ist das Ziel? Es geht schlicht darum, dass die Ukraine überlebt, meines Erachtens.
Frau Eilers.
Ein bisschen kurz zu meinem Background. Mein Vater war Flüchtlingskind aus Nordrumänien im Zweiten Weltkrieg. Ich selber aus dem Kommunismus. Ich konnte Gorbatschow 2 Meter von mir sehen, als wir mit aller möglichen Kraft in den Uni getragen worden sind, als Ceausescu und so weiter. Ne? So. Und ich wollte sagen, wenn Gorbatschow, ich verteidige kein Russland, ich sage nur, ich war 65, 26 Jahre alt da und wir hatten nichts zu essen und da gab es noch weniger zu essen und wir hatten wir haben uns den Spiegel angeschaut und gesagt, wer ist hier der Verräter, ich oder der Spiegel? Wir hatten keinen Mut, auf die Straße zu gehen und mit mehr Sanktionen, mehr Waffen werden sie russischer Volk untergehen, aber ich glaube nicht, dass sie gegen Putin aufstehen werden.
Mhm. Frau Fink-Kremer.
Ja, ganz herzlichen Dank, wo Sie gesagt haben, dass Sie eben eine Ausbildung haben für Wahlbeobachtung als Teil von Friedensarbeit. Das ist etwas, was noch nicht gekommen ist im Kontext unserer Diskussion. Aber auch Wahlbeobachtungen sind eine der gewaltfreien und der präventiven Maßnahmen. Ich war zum Beispiel Wahlbeobachterin in Kiew als Abgeordnete. Und genau die Frage, die Sie stellen, kann man Frieden dadurch erreichen, dass man Waffen liefert und damit ja auch da haben Sie, Herr Neitzel, ja auch was dazu geschrieben, eben dazu beiträgt, dass, wenn die Waffen eingesetzt werden, dann die Soldaten eben zu Kriegsverbrechern werden, weil sie sich dann mit allen Mitteln wehren. Auch und gerade dann, wenn eben nicht klar ist, dass alle Zivilisten nur gewaltfrei agieren.
Es gibt das erste war dieser Berichte Artikel, aus in dem der, Sie geschrieben haben, Kriegsverbrechen sind dem Kriege inhärent.
Ja, genau. Und insofern möchte ich eben nochmal wiederholen, dass Kriegsverbrechen weder ungeschehen gemacht noch verhindert werden, wenn wir mehr Waffen liefern. Weil mehr Waffen ja für die russischen Soldaten, die schon in der Ukraine sind, auch mehr Bedrohung darstellen. Und bei mehr Bedrohung werden die Soldaten nicht friedlicher im Umgang mit der Zivilbevölkerung, sondern normalerweise noch unsicherer und greifen noch schneller zur Waffe, wenn es dann darum geht, in einer besetzten Stadt oder in einem besetzten Dorf mit der Zivilbevölkerung umzugehen. Insofern, ich sehe dieses Dilemma. Ich würde auch niemanden verurteilen, der sagt, ich möchte mich aber mit Waffengewalt wehren. Das ist die Diskussion, die ich als Schülerin schon geführt habe in meiner Schulklasse, wo es um die Frage ging, wer verweigert den Kriegsdienst, wer geht zur Bundeswehr. Aber ich glaube, man muss nicht nur darauf hinweisen, was Waffen als Verteidigungsinstrument bewirken können, sondern man muss auch gucken, was für eine Wirkung haben Waffen in einer Eskalationsdynamik eines Krieges. Und insofern auch Ihr Hinweis, dass eben Sanktionen oder Blockaden eben dann die Zivilbevölkerung treffen, eben jetzt im Augenblick auch in Russland. Genau da muss man jetzt noch mal drauf gucken, auch bei einer eventuellen Überprüfung der EU-Sanktionen, wo werden die Menschen so getroffen in Russland, dass sie eben nicht mehr die Kraft haben zu protestieren oder eben zumindest passiv Widerstand zu leisten, sondern sich anpassen müssen. Und da dann zu gucken, müssen wir bei den Sanktionen, die vor allem die Bevölkerung treffen und eben nicht die Herrschenden in Russland, eventuell was nachbessern und dafür andere Sanktionen verschärfen.
Herr Neitzel nochmal.
Ja, also ich glaube, die Argumentation läuft ja dann darauf hinaus, also ich würde völlig zustimmen, ich habe darüber viel geschrieben, dass es keinen guten Krieg gibt. Es ist eine Illusion, wir haben, glaube ich, jetzt hier Kampf von Gut gegen Böse, da sind wir, glaube ich, einig, also aus meiner Sicht zumindest, aber natürlich gibt es keinen guten Krieg, in dem es zum Beispiel keine Kriegsverbrechen gibt. Auch die ukrainischen Streitkräfte begehen Kriegsverbrechen, wenn natürlich auch überhaupt nicht in dem Maße wie die Russen, soweit wir das wissen. Die Frage ist eben, was ist die Lösung? Ist die Lösung zu sagen, wir brechen das ab, wir liefern keine Waffen, die Ukraine verliert diesen Krieg, wird besetzt von Putin, dann machen wir einen zivilen Widerstand, da wird massiv auch mit Gewalt gegen diese Leute vorgegangen, die werden ins Gefängnis geworfen, vielleicht umgebracht, und das ist die Lösung, und wir sitzen hier schön in der Bundesrepublik und genießen unseren Cappuccino und sagen, ja, macht mal jetzt zivilen Widerstand und das ist ja doch irgendwie besser.
Und gucken auf den Bahnhof von Kramatorsk, wo letzten Freitag Zivilisten, also vor allen Dingen Kinder und Frauen, darauf gewartet haben, aus der Ostukraine fliehen zu können und dann von einem Raketenangriff getroffen.
Ja, aber auch möglicherweise jetzt, wenn wir sagen, wir liefern keine Waffen, die Ukraine verliert diesen Krieg und dann werden diejenigen, die Putin als antirussisch empfindet, in Lager gesteckt, deportiert, was auch immer Schreckliches damit geschieht. Wollen wir das sozusagen? Und wir haben ja eine Erfahrung damit nicht. Also wenn wir mal an die 1990er Jahre zurückgehen, dann hat sich ja Europa und gerade Deutschland sehr, sehr schwer getan, eine Haltung zu diesem Bürgerkrieg zu finden. Und ist unsere Haltung zu Srebrenica, ja, das ist, hätten wir eben gewaltfrei irgendwie verhindern müssen, und oder zu Ruanda. Und da würde ich eben sagen, es gibt Momente, aus meiner Haltung, wo man sagt, es ist besser zu kämpfen und es ist besser, sich zu verteidigen, wohl wissend, dass man sich auch damit schuldig machen kann. Also man kommt mit weißer Weste aus einem solchen Krieg nicht raus. Ich finde den Punkt, den Frau Fink-Krämer gemacht hat, schon richtig.
Frau Eilers, ich danke Ihnen sehr für den Anruf aus Nürnberg und wir gehen zu Dirk Bruneske in Quickborn. Guten Morgen, Herr Bruneske.
Hallo, schönen guten Morgen.
Grüß Sie. Ihre Meinung, ist der Pazifismus am Ende?
Ich höre Ihre Sendung mit sehr viel Interesse. Und ich denke, dass man das von zwei Seiten betrachten müsste. Ich denke, dass der Pazifismus sehr wichtig ist. Und der Pazifismus hat ja dafür gesorgt, dass wir in Europa seit 70 Jahren Frieden haben, bis auf einige kleine Ausnahmen. Aber in der jetzigen Situation ist es ja auch so, dass über 30 Länder in Europa diesen Frieden leben und möchten. Und das ist nun leider ein einziger Mensch in Europa, der durch eine Diktatur in Russland, nicht nur in Russland, Menschen unterdrückt und sogar wegen ihrer politischen Meinung umbringen lässt oder vergiftet oder so, sondern auch sein Nachbarland überfällt. Und ich denke, dass der Pazifismus in so einem Fall nicht weiterhilft. Und ich finde, dass der Herr Neitzel da schon sehr richtig ist. Und wenn ich mich mit Freunden unterhalte, ich bin 53 Jahre alt, nur so, dass die alle den Kopf schütteln. Ich denke auch, dass Frau Merkel und Herr Steinmeier, die jetzt ja im Augenblick so gescholten sind, dass die eigentlich einen Pazifismus leben wollten und versucht haben, den Herrn Putin einzugrenzen. Bloß, wir sehen jetzt leider, dass das nicht funktioniert. Und der Herr Putin würde, wenn man ihm jetzt keine klare Kante zeigen würde, würde der ja weitermachen. Das sagt er ja auch. Und das wird ja in Russland in den Sendungen tagtäglich so kommuniziert. Und ich möchte Frau Fink-Krämer einmal fragen, wie sie sich das vorstellt, einen sehr brutalen Diktator, der keine Rücksicht nimmt, der Demonstranten in der Ukraine zusammenschießen lässt. In Russland werden Demonstranten zusammengeknüppelt. Menschen, die in Russland über die Straße gehen, werden von seinen Soldaten erschossen, wie im Umland von Kiew. Wie soll man so einen Menschen einfrieden?
Mhm. Herr Bruneske, vielen Dank für Ihren Beitrag. Frau Fink-Krämer.
Ja, vielen Dank. Man kann keinen Schalter umlegen, ne? Und sagen, also bis heute ist Krieg geführt worden und ab morgen wird gewaltfreier Widerstand geleistet. Denn dass Kriegsverbrechen stattfinden, liegt ja auch an der Unsicherheit der Soldaten. Ich habe einen Bericht gelesen aus einem der Orte nördlich von Kiew, die zeitweise eben von russischen Soldaten besetzt waren, wo eben dann von zwei jungen Männern der eine erschossen wurde und der andere nicht und der Überlebende dann berichtet hat, was die Soldaten sie die ganze Zeit gefragt haben und die waren dann zu dem Schluss gekommen, wahrscheinlich falsch, dass der, den sie erschossen haben, eigentlich jemand war, der eben als versteckter Kombattant in dem Dorf war. So. Also bestimmte Dinge passieren jetzt als Kriegsverbrechen in einer Situation, wo nervöse Soldaten andere erschießen. Ich glaube nicht, dass das auf Befehl von Putin geschieht nach dem Motto, erschießt so viele Zivilisten, wie ihr könnt, sondern dann sähe es anders aus. Dann wären auch sehr viel mehr alte Menschen unter den Erschossenen. Und insofern ist das jetzt eine Kriegssituation. Da hilft, glaube ich, wirklich kein nichts anderes als alles zu tun, um Waffenstillstandsverhandlungen zu unterstützen. Und das hatte ich ja schon gesagt, von EU-Seite kann man unterstützen, indem man sagt, welche Sanktionen fallen, wenn ein verlässlicher Waffenstillstand beschlossen worden ist und Ähnliches. Was die Ukrainer machen können, die Frage kam ja auch in einer Mail.
Die Frage von Herrn Bruneske hätte ich noch gern beantwortet.
Ach so, Augenblick, da habe ich jetzt den Faden dann verloren.
Herr Bruneske wollte wissen, was Sie Russland empfehlen?
Was ich Russland empfehle?
Putin.
Also Putin würde ich empfehlen, tatsächlich auf einen Waffenstillstand einzulassen, weil er im Augenblick meiner Ansicht nach nicht nur Tag für Tag eben Soldaten und Menschen verliert, die das Land noch braucht. Er verliert auch Menschen, die fliehen. Es sind mehrere hunderttausend junge Menschen, hochqualifizierte junge Menschen aus dem Land geflohen. Und weil er die Folgen der Sanktionen, anders als er behauptet, nicht in den Griff kriegen wird, bis hin dazu, dass eben bestimmte Medikamente nicht mehr ankommen in Russland. Also er, wenn er irgendwie noch ein Verständnis dafür hat, dass er als Präsident auch für seine Bevölkerung verantwortlich ist und für das wirtschaftliche Wohlergehen seines Landes, dann kann er eigentlich nur sich auf Waffenstillstandsverhandlungen einlassen. Aber dann muss auch das honoriert werden, dadurch, dass bestimmte Sanktionen dann wieder wegfallen.
Dirk Boneske, danke für diesen Anruf aus Quickborn und wir gehen zu Ralf Karkowski in Alzey. Schönen guten Morgen, Herr Karkowski.
Ja, guten Morgen. Das Gespräch ist schon ein bisschen weitergegangen. Ich habe so viele Gedanken im Kopf. Wir gehen trotzdem noch mal zurück zu meiner Frage. Wie soll ich denn als normaler, einfacher Bürger, der Zeitung liest und sich irgendwie in der Gelegenheit versucht, einigermaßen zu informieren, beurteilen, was die richtige Strategie ist? Ich weiß doch nicht, was auf diplomatischer Ebene geschieht. Das war die Frage, weswegen ich dies stellen wollte, als ich angerufen habe.
Also Ihre Frage ist, wie soll man die Lage beurteilen können, wenn man die diplomatischen Bemühungen nicht kennt, richtig?
Richtig. Wenn ich weiß, was hinter den Kulissen praktisch passiert.
Ja.
Das war jetzt mal die eine Frage. Ja. Die andere Frage ist, die jetzt gekommen ist, zu der Geschichte mit dem gewaltfreien Widerstand. Also gewaltfreier Widerstand ist super und grundsätzlich auf die Gewaltfreiheit zu setzen, ist klasse. Nur in einer konkreten Konfliktsituation, in therapeutische Situation reingehe und ich habe es mit Kindern zu tun und ein Kind räumt mir ein Regal aus. Und das macht es einfach. Dann komme ich mit einem gewaltfreien Widerstand relativ wenig weit, sondern ich muss mich mit meiner Person dann vorstellen, vor das Regal, dass das System das nicht schafft, dahin zu kommen. Jetzt kann man sagen, naja, das ist ja gewaltfreier Widerstand, das ist richtig. Nur ich bin 1000-mal größer als das Kind. Das heißt, wenn ich da stehe, geht dieses Kind nicht an mir vorbei. So einfach ist das. Aber das Kind weiß, ich bin da, ich bin groß, ich bin stark. Ja, und das kann ich doch, ich kann doch so eine Situation, also der gewaltfreie Widerstand, kann ich doch nicht auf so einen Konflikt übertragen.
Mhm. Herr Karkowski, wir machen erstmal mit der ersten Frage weiter. Wie soll man die Lage beurteilen, wenn man die diplomatischen Bemühungen nicht kennt? Herr Neitzel.
Ja, da haben Sie einen ganz guten Punkt angesprochen, Herr Karkowski, denn das frage ich mich manchmal auch als Historiker, dass wir eigentlich ganz viel nicht wissen. Und wir werden ja oft gefragt nach dem Motto, jetzt Herr Neitzel, sagen Sie doch, wie sieht die Lage in einer Woche aus? Und ist so ein bisschen wie das Orakel von Delphi. Und ganz viel findet natürlich hinter den Kulissen statt, zumal das ja auch ein internationaler Konflikt ist. Nicht? Also wir haben die NATO als ein Akteur, wir haben die EU als ein Akteur. Wir haben die einzelnen Länder und dann die Ukraine und Russland. Also ich kann nur sagen, dass auch meine Kollegen von den Thinktanks sicherlich hier und da etwas wissen. Wir kennen hier und da Diplomaten, Leute vom BND, von der Bundeswehr, die einem das ein oder andere sagen. Aber es ist viel Rätselraten dabei. Also es ist einfach so, wir alle rätselraten ein bisschen rum. Das sieht man ja auch, dass wir alle, also die meisten von uns, nicht damit gerechnet hätten, dass Putin die Ukraine angreift, dass die meisten damit gerechnet hätten, dass dieser Krieg bald vorbei ist. Also es ist ein Problem. Deswegen finde ich übrigens es ganz gut, wie die Briten es machen. Dort gibt nämlich der britische Nachrichtendienst immer ein Briefing raus, wie die militärische Lage zumindest ist und ist da in der Kommunikation offener, als es der BND hierzulande ist. Aber was diplomatisch läuft, was Amerika wirklich tut, was sie nicht tut, das können wir in vielen Dingen nicht beurteilen. Und ein Stück weit ist unser Urteil, auch das der vermeintlichen Experten, wirklich auf Sand gebaut. Das muss man einfach so sehen.
Mhm. Herr Karkowski, danke für diesen Anruf aus Alzey. Ihre letzte Frage füge ich zusammen mit einer letzten Mail, die wir haben von einer Hörerin aus Stuttgart, nämlich mit einer Frage an Frau Fink. Was würden Sie der Ukraine genau empfehlen als gewaltlose Verteidigung in dieser jetzigen Lage?
Ich hatte ja vorhin schon gesagt, man kann nicht von einem Tag auf den anderen eben umswitchen, aber ich würde denjenigen Ukrainern, die in Gebieten sind, wo jetzt im Augenblick russische Truppen sind, empfehlen, eben deutlich zu machen im direkten Gespräch. Und die sprechen ja größtenteils auch Russisch. Das ist der große Vorteil in der Ukraine, dass man nicht mit einem Besatzer zu tun hat, der eine völlig andere Sprache spricht. Und es gibt übrigens auch eine Menge verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Russen und Ukrainern, weil ja 91 eben oft ein Familienmitglied in Russland war und ein anderes in der Ukraine und vielleicht ein drittes in Belarus oder in Georgien oder in Armenien. Und eben da anzusprechen und dann eben aus dieser gewaltfreien, diesen gewaltfreien Ansatz her zu sagen, also wir wollen weiter hier leben, wir wollen weiter unsere unsere kommunalen Funktionen aufrechterhalten. Wir wollen, dass unsere Kinder weiter zur Schule gehen können. Und das richtet sich nicht gegen euch, sondern dann ist das, was wir für uns tun. Das ist das, was am deeskalierendsten wirkt. Ne? Und insofern, was ich auch immer machen würde, wenn ich in einer solchen Situation wäre und wüsste, meine Verwandten sitzen auf der anderen Seite und ich hatte zwar keine Verwandte, aber Freunde in der DDR. Also ich kenne diese Situation von zwei Ländern, die eben zwei unterschiedlichen, nach zwei unterschiedlichen Gesichtspunkten die Situation betrachten und dann eben nicht zu sagen, also du musst aber jetzt meine Sichtweise übernehmen, sondern zu versuchen zu erklären, meine Sichtweise ist, und ich kenne eine Russin hier in Berlin, die ihre, also die der Ansicht ist, der Krieg ist falsch, ne? Und die sagt, sie würde ihren Verwandten in Russland ihre Position bei jeder sich bietenden Gelegenheit darstellen, nach dem Motto, meine Einschätzung ist. Also dieses Ich-Botschaften geben, wie man übrigens auch in diesem Beispiel mit dem Mann, der sich für das Regal stellt, der sagt ja dem Kind nicht in erster Linie, du darfst das nicht ausräumen, sondern sagt, ich will nicht, dass du es ausräumst.
Herr Neitzel, die Ich-Botschaft des ukrainischen Präsidenten Selenskyj heißt, er ruft einerseits seine Landsleute zum Widerstand auf, nennt aber auch immer wieder seine Bedingungen für Friedensverhandlungen. Ist das die neue Grundhaltung? Ist das die Blaupause für diesen und für andere Konflikte?
Ich glaube, das war bei den allermeisten Konflikten so, dass man beidseitig gearbeitet hat und könnte man jetzt durchgehen in den letzten 50 Jahren. Und das ist von Selenskyj auf jeden Fall schlau, auch auf seiner Wirkung im Westen, dass er nicht nur auf Waffen setzt und irgendwie auf einen Sieg der Ukraine, sondern auch dem Westen deutlich macht, ja, ich bin auch bereit zu verhandeln. Wir müssen auch als Ukraine Kompromisse eingehen. Das ist eine ganz wichtige Wirkung für sein Bild im Westen. Die Frage ist natürlich, wenn man jetzt sieht, was die Ukraine fordert, Garantien etwa, unter anderem von Deutschland, kann ich mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorstellen, wie auf dieser Grundlage es eine Einigung geben soll. Und deswegen glaube ich, ist das auch ein Spiel mit seiner Wirkung im Westen, weitere Militärunterstützung zu bekommen, weil er so nicht nur als Hardliner wirkt. Aber was Selenskyj wirklich glaubt, wie er wirklich meint, wie die Ukraine aus diesem Krieg rauskommen kann, das wissen wir alle nicht. Es ist auf jeden Fall eine kluge Position, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen.
Sagt Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte an der Universität Potsdam, der heute 2 Stunden lang unser Gast war, gemeinsam mit Ute Fink, Krämer, SPD-Politikerin und Pazifistin. Ich danke Ihnen beiden sehr für Ihre Zeit. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die sich beteiligt haben an unserer Debatte. Und ich wünsche Ihnen allen ein friedliches Osterfest und weiterhin viel Erkenntnis und viel Vergnügen mit dem Programm von Deutschlandfunk Kultur.